Markus 16, steht unser Predigtext. Markus 16, Seite 66 in den Bibeln im Neuen Testament. Markus 16, Verse 1 bis 8. Den Schluss dieses Kapitels haben wir dann am Himmelfahrtstag bei unserer großen Missionskonferenz. Zieht sich dann der andere Teil dieses Kapitels durch diesen Tag, durch die Berichte, durch die Aussendung, aber auch durch die Predigt am Morgen. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und Jesus zu salben. Ist immer rührend und lieb. Diese hilflosen Dienste, die wir an unseren Toten tun, und doch eine Liebe. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier, siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn, jetzt kommt nicht Freude, sondern Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Es war ein aufregender Augenblick, als 1969 die ersten Menschen auf dem Mond gelandet sind. Und damals sagte der amerikanische Präsident Nixon in einer großen Rede: Es ist das wichtigste und größte Ereignis seit der Erschaffung der Welt. Das hat natürlich Billy Graham keine Ruhe gelassen, und er hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt: Mit Verlaub, Herr Präsident, vielleicht haben Sie doch die Auferstehung Jesu übersehen und vergessen. Denn das stimmt ja, die Auferstehung Jesu ist das historische Datum, das alles andere, was je in der Welt geschieht, in Schatten stellt, oder soll man besser sagen, ins Licht rückt. Jetzt können Sie sich überlegen, was auch in der Weltgeschichte schon passiert ist. Ob die Entdeckung Amerikas oder die Erfindung der Atombombe oder große politische Umwälzungen oder riesige Katastrophen oder Ihre persönlichen Nöte. Schlimme Krankheitsnöte, Berufssorgen, Spannungen mit Menschen. Vor dem Ereignis der Auferstehung Jesu wird selbst Ihre eigene Todesstunde ganz anders bewertet werden. Auferstehung Jesu stellt alles andere in ein neues Licht. Und zwar so umfassend und so grundsätzlich. In alle Ewigkeit, muss man sagen. Das ist so gültig über allen Lauf der Zeit hinaus. Die Macht des Todes ist gebrochen. Es gibt überhaupt nichts anderes mehr, was uns erschrecken kann. Sagen Sie, was soll in Ihrem Leben noch Schlimmes geschehen können, seit Jesus auferstanden ist? Vor ihm werden alle Ihre Nöte, Sorgen und Probleme ganz klein. Jetzt ist bloß schwierig, dass wir auch als Christen sehr schwer tun. Das hat man ja schon an diesem Bericht festgestellt, aber wir wissen es ja auch von uns selber. Wir tun unheimlich schwer, das Ereignis der Auferstehung überhaupt zu begreifen, zu verstehen, richtig einzuordnen oder die Konsequenzen in unserem Leben ganz praktisch umzusetzen. Wir sind alle Stümper. Selbst wenn Sie sich hier als ein großer Glaubensheld fühlen, Sie haben nur ganz, ganz Minimales entdeckt von der Auferstehung, was das an Revolution in Ihrem Leben bedeutet. Manchmal ist es direkt kurios, wenn man ein bisschen den Menschen zuhört, was die so alles erzählen, besonders wenn das Thema auf den Tod kommt. Wissen Sie, man kann ja in seinem wirren Kopf und in seiner Gedankenwelt und in seiner Philosophie sich die verrücktesten Dinge ausdenken. Der Mensch, der glaubt ja die absonderlichsten Dinge. Also, dass der Barbarossa noch im Kyffhäuser schlafe vielleicht. Oder, dass der Mohammed auf einem Gaul gen Himmel geritten sei. Können ja Menschen glauben und sich in ihrem Kopf zusammenreimen. Heute gibt es sehr viele, die Fans der Reinkarnation sind. Die träumen davon, dass sie einmal als Superwesen wieder zurückkommen. Andere ein bisschen versponnener, die glauben, dass sie mit einem Planeten irgendwo in ferne Welten als UFO brausen. Es gibt ja die verrücktesten Vorstellungen, die mythischen Ideen, was alles im Tod passiert. Und heute, am Ende dieses Jahrtausends, gibt es ja wieder so eine richtige Boomwelle von lauter verrückten, abenteuerlichen Vorstellungen. Aber dass Jesus den Tod besiegt hat, das bleibt für unser Denken ganz schwierig. Unerträglich schwierig. Das geht unserem ganzen Denken so entgegen. Ein Toter besiegt den Tod. Ein Toter steht auf und der Tod ist machtlos und ohnmächtig. Sagen Sie, wie wollen Sie das verständlich machen? Sie wissen doch auch, wie Leute, ja selbst einflussreiche Leute vor dem Geheimnis und Wunder der Auferstehung nichts mehr sagen können. Deshalb möchte ich oben anstellen meine Ausführungen von der Auferstehung kann uns nur der lebendige, auferstandene Osterheiland überzeugen. Niemand sonst. Er muss zu uns reden, er muss zu uns treten, er muss uns die Blindheit wegnehmen, er muss uns den Glauben wecken. Deshalb habe ich den ersten Teil mal so zusammengefasst, es geht um Jesus, der lebt. Es geht um Jesus, der lebt. Es gibt ja viele Religionen auf der Welt mit allerhand absonderlichen Ansichten. Aber das Christentum ist gar keine Religion, auch wenn es in ihrem Zeugnisheft so eingeordnet ist. Christentum ist keine Religion. Was ist Christentum? Ist Umgang mit Christus, mit dem auferstandenen Christus. Wenn Sie kein persönliches Lebensverhältnis mit Christus haben, sind Sie auch kein Christ. Kennen Sie Christus? Redet Christus zu Ihnen? Kennen Sie ihn als einen Lebendigen, auch wenn Sie ihn nicht sehen? Wir überlegen uns ja manchmal, wie können wir heute den Ungläubigen, Zweiflern und Nichtchristen um uns her das Evangelium verständlich machen. Ich habe immer ein wenig Eindruck und fürchte, dass manche unter uns meinen, es gäbe so irgendwo vielleicht doch einen Trick, eine Methode, wie man anderen das vielleicht doch demonstrieren kann, damit die anderen das schlucken oder fressen, wenn man so sagt, oder irgendwie überzeugt werden. Es gibt das nicht. Das ist auch nicht der Sinn der Evangelisation. So was ist Evangelisation? Dass ich Menschen, gerade ungläubigen Menschen, sage, dies kannst du nicht, auch nicht mit deinem Denken bewältigen. Da muss Christus selber den Riegel und die Sperrtüre aufmachen. Das kann nur der Geist Gottes in dir tun. Du kannst mit deinem Verstand und mit einer Vernunft kannst du es nicht fassen. Also wir müssen das Geheimnis ganz schlicht stehen lassen, weil es unserem Denken absolut fremd ist und unbegreiflich, weil wir uns so an den Tod, an Sterben gewöhnt haben. Nur Christus selber kann Menschen überführen. Damit schieben wir die Verantwortung nicht von uns weg. Ich kann aus meiner seelsorgerlichen Erfahrung sagen, gerade mit vielen ungläubigen Menschen, Jeder, selbst die hartnäckigsten Gottesleugner, haben in ihrem Leben machtvoll das Reden des auferstandenen Jesus schon vernommen. Und wenn sie irgendwo Gelegenheit haben und sie kommen in großem Vertrauen auf den Punkt, dann erzählen die, was da los war, in Krisenstunden des Lebens. Darum kann sich keiner entschuldigen, aber Christus selber muss diesen Beweis bei Menschen im Gewissen tun, bei Menschen im Gewissen. In der Bibel ist das toll beschrieben bei einem, man könnte fast sagen, Modell. Da war einer, der hat sich so erregt, wenn die Christen von der Auferstehung sprachen, vom Auferstandenen Jesus. Da ging der auf die Palme, der hat die Christen physisch vernichten müssen. Der hat sie verfolgt, in die Enge getrieben, gejagt und zum Tod verurteilen lassen, war der Saulus von Tarsus. Und das ging bei ihm so fanatisch hoch, und zwar, weil er Gott dienen wollte. Er wollte Gott mit allem, was er hatte, dienen. Und dann ist etwas eingetreten, man kann so schlecht drüber reden, weil es vielleicht zum persönlichen Geheimnis eines jeden Menschen gehört. Plötzlich sprach der Herr zu ihm. Gesehen hat er nichts mehr, war blind, er fiel auf den Boden. Die Begleitumstände mögen anders sein. Herr, wer bist du? Ach, ich habe gemeint, das ist eine Idee. Nein, er ist als Person da, auch wenn ich ihn nicht sehe. Er lebt als der Herr Himmels und der Erde, dem alles gehört von Anfang der Welt bis zum letzten Tag dieser Welt. Und das hat das Leben dieses Mannes verändert. Man sagt mit Recht, er wurde aus einem Saulus und Paulus. Kein Wunder, wenn der Teufel das Christentum bekämpfen will. Wissen Sie, was er bloß machen muss? Er muss bloß die Auferstehung, diesen Punkt, muss er attackieren. Da muss er dagegen schlagen. Wenn er das aus dem Glauben eines Menschen raussprechen kann, die persönliche Verbindung mit dem auferstandenen Christus, hat er gesiegt. Jetzt wissen Sie, warum unsere Christenheit heute gelähmt ist. Doch nicht, weil die Kirchensteuer spärlicher wird oder weil sonst irgendwelche Probleme sind oder der moderne Mensch so komische Gedenkungsarten hat. Wenn Christen die Verbindung mit dem auferstandenen Jesus verloren haben, ist alles weg. Dann ist jedes Predigtwort Unfug. Es gibt ja keinen Christus. Was sollen wir da noch reden? Dann ist jede Zeit, die wir hier zubringen, nutzlos. Würden wir lieber einen Krankenbesuch machen in der Zeit, statt hier im Gottesdienst sitzen und fromme Lieder singen. Dann wäre jeder Trost, den wir spenden im Namen Jesu, ein Verbrechen. Und erst wenn wir an Gräber treten und den Menschen angesichts vom Sterben, was vom Leben reden, wenn Jesus nicht auferstanden ist, und der Paulus fügt noch hinzu, es wäre sogar ein Verbrechen gegen Gott, wenn Gott ihn gar nicht auferweckt hat, solche Theorien aufzustellen. Sondern das Ganze, was Christen tun, ob sie Opfer sammeln und spenden oder ob sie wirken oder was, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist alles bla 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 und leer. An dem hängt alles. Das ist der Zentralpunkt. Ohne einen auferstandenen, lebendigen Christus ist alles tot, ist alles vergeblich. Ich weiß ja auch, dass es ganz tolle Theologen gibt. Denen können wir nichts Wasser reichen. Bultmann, Lüdemann, Trevermann und Jedermann und wie die alle heißen. Die können sogar aus einem abgewrackten Christentum, wo kein Christus mehr drin ist, noch ganz tiefsinnige Gedanken herauslesen. Ganz tiefe psychologische Wahrheiten und ganz große humanitäre Ideale. Aber ich kann es nicht. Ich halte es mit Paulus. Dann wären wir die elendesten von allen Menschen. Ohne Christus ist alles leer und alles umsonst. Ich war so dankbar, dass wir gerade eben diesen Bericht gehört haben. Mich greift das ganz arg an, weil ich so denke, wenn man die Gegenwart des Auferstandenen so erlebt, ist mir völlig irrational, wenn ein junger Mensch mit 18 Jahren so sterben kann und dass man der Anzeige schreibt, macht ein Freudenfest und keiner darf Trauerkleidung tragen. Weil Menschen den Auferstandenen Jesus kennen. Oder ich darf es mal erzählen mit einem Beispiel unseres Jahrhunderts. Ein junger Mann, ein feiner Ästhet. Künstler ohne Gleichen, begabt in allen Fachrichtungen, hat ganze Räume auf dem
Luxuslei nach Bremen, als Architekt ausgebaut, war nebenher Sprachschöpfer, Musiker, war Lyriker, ganz groß. Er hat Homers Odyssee übersetzt, bis heute genial, hat Shakespeare übersetzt, bis heute ist das noch grandios, was er geschaffen hat. Molière und andere, Horaz. Und dann, am Ende des Ersten Weltkriegs, saß er neben dem Sarg seines Freundes. Es war ein Mensch, der gar nichts mit Gott am Hut hatte. Und dann sagt er, ich nahm die Bibel zur Hand und habe uns die Auferstehungsgeschichten der Reihe nach vorgelesen. Da haben wir einen Trost verspürt, so gewaltig und fest, wie kein anderer je hätte sein können. Und er ist mit mir gegangen bis heute und wird, so Gott will, mit mir gehen bis ins Grab und übers Grab hinaus. War Rudolf Alexander Schröder. Wir können doch die Welt gar nicht mehr anders sehen als mit dem auferstandenen Jesus. Nicht bloß die Gräber, sondern den Frühling und was uns begegnet, die Menschen, die Ereignisse. Und dass wir Zuversicht, Vertrauen und Mut haben, ist, weil wir an den auferstandenen Jesus glauben und weil wir ihn kennen und weil wir ihn lieben und weil wir ihm gehören. Gehören Sie ihm. Machen Sie es fest. Jetzt kommt ein zweiter Punkt. Das muss alle Welt hören. Das muss alle Welt hören. In diesem Erzählen vom Ostermorgen ist ja das bis heute so peinlich geblieben, dass die Christen eine ganz große Scheu haben. Zuerst haben sie Probleme zum Verstehen. Das habe ich also gerade versucht auszulegen. Es geht um Jesus, der den Tod bezwungen hat, der lebt, der auferstanden ist. Aber sie haben nicht nur ein Problem im Verstehen, sie haben auch ein Problem im Weitersagen. Ich weiß nicht, warum man immer Mission und Evangelisation unter Christen auch wie etwas Anrüchiges, etwas Komisches bezeichnet. Das ist die erste Aufgabe, die einer bekommt, wenn er zum Glauben an Jesus kommt. Und so war es hier ganz klar. Geht hin, sagt das allen Leuten. Die Frauen waren ja ungeheuer mutig. Sie sind ja nachher noch zu den Jüngern gegangen. Und so viel kann man sagen, diese Frauen sind als Osterzeugen uns Männern haushoch überlegen. Ein Hoch auf die Frauen. Und trotzdem waren sie am Anfang auch noch so verschlossen. Sie haben die Lippen nicht aufbekommen. Genau wie es ihnen geht, wenn sie plötzlich unter Kollegen herausgefordert sind. Neulich hat es einer unserer Gemeinde so erschütternd gesagt, also ein schlimmer Todesfall war mir ja ein Kind. Da waren Christen, aber die haben kein Wort von Jesus gesagt. Ja, sie kennen das. Das klingt doch jetzt so komisch. Und kann man es denen sagen? Und die sind doch vielleicht gar keine Christen. Dass man es gar nicht rausbringt aus seinen Lippen. Es ist blamabel, peinlich. Deshalb, die Christen haben noch nie an Ostern viel Ehre eingelegt, sondern sie haben immer versagt, bis heute versagen wir. Unsere Osterfeste, was sie als hören, heute im Radio, im Fernsehen, was sie in Blättern lesen, als Osterbotschaft, das oft so kümmerlich, so mickrig, so schwach, so elend, so erbärmlich. Man sagt, wenn nur geschwiegen worden wäre. Man kann sich nichts Peinlicheres vorstellen als eine Christengemeinde ohne auferstandenen, lebendigen Christus. Das ist ganz schlimm. Wissen Sie, schöne Taläre und herrliche Kirchenmusik und große Dome und vielleicht noch schöne Kerzen und alles, Reformen und was, aber keinen lebendigen Christus, darum geht's doch. Um diesen einen. Und dann noch erschütternd, da sieht man an diesen Frauen, wie einfach der Schrecken des Todes sie gepackt hat. Der Tod hat sie überwältigt vom Leben. Hat doch Jesus so viel geredet. Ich lebe, ihr sollt auch leben. Ich bin gekommen, dass Menschen das Leben überfließende Fülle haben sollen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wie viel Wort, alles vergessen. Es ist erschütternd, wie schnell das bei uns alles wieder weg ist. Und dann hat der Tod mit seinen Grauen uns erreicht. Aber all das, was die machen, ist sehr lieb und auch sehr gefühlig. Das mit diesem Balsamieren und mit den Blumen, es ist alles so lieb gemeint, aber Sie kennen das auch von unseren Trauerfeiern. Wenn in unseren Trauerfeiern das genauso nur ist, diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht vor dem Tod, wo man einfach nichts mehr sagen kann. Und Ach, das gibt's natürlich auch viele, die das versuchen zu deuten. Ostern, Frühlingsfest und das Erwachen der Natur. Und das. Nein, das hat nichts zu tun. Das wussten die Frauen damals auch, was sie Blütenknospen und so weiter. Aber das hat mit der Realität meines Sterbens nichts zu tun. Und es geht nicht um irgendwelche Bilder, die ich deute. Es geht um die Realität, dass ich leiblich sterbe und dass mein Leib verwest. Und was wird aus mir? Ich bin ein Mensch von Fleisch und Blut. Und da kommen die ganzen Fragen her und die Unruhe. Und auch man spürt, wie man angesichts des Todes kopflos wird. Die Frauen hätten sich ja vorher überlegen sollen, bevor sie zum Grab laufen, wie sie den Stein wegkriegen. Dort in aller Frühe an dem Grab, wie soll das auch gehen? Man sieht, völlig kopflos stürzen sie dort zum Friedhof. Und das ist auch ein Zeichen, wie glaubwürdig, echt spontan dieser Bericht, der Osterbericht ist. Übrigens, das Osterzeugnis ist das beste historisch bezeugte Ereignis der ganzen Antike. Es gibt nirgendwo so viel Beweise aus allen verschiedenen Richtungen. Es gibt überhaupt nichts, was als Faktum gegen das Zeugnis der Auferstehung sprechen könnte. Dass irgendjemand sagt, ich habe den Leichnam gefunden und das, guck mal, da steht Christus drauf oder so. Nein, gibt nichts. Das Einzige, was gegen die Auferstehung Jesu spricht, wissen Sie was? Mein Herz. Ich kann es nicht glauben und ich will es nicht glauben. Ich will mich vor ihm nicht beugen. Der einzige Grund, der gegen die Auferstehung spricht. Und wie diese Frauen da plötzlich so hilflos sind, von der Auferstehung was zu sagen, vom Auferstandenen oder das überhaupt zu begreifen, was da geschehen ist. Sie stehen hilflos am Grab da, eine klägliche Schar, eine verzweifelte Schar, eine hilflose Schar, eine verschüchterte Schar. Mit Christen kann man nicht Staat machen. Und ein zweiter Satz, wir wollen nie von der Kirche reden, wenn wir von Jesus reden müssen. Denn von Jesus kann man was Großes sagen. Von der Christenheit nie, von der kleinen kläglichen Christenschar. Ist oft erbärmlich, müde und verzagt. Und darum tut Jesus, der Herr, das Entscheidende. Und ein Engel steht plötzlich da. Gott hat viel tausend Weisen, sein Evangelium zu verbreiten. Das soll uns jetzt nicht untätig machen. Aber Sie dürfen wissen, wenn Sie den auferstandenen Christus bezeugen, da hat Gott Mittel und Wege, auch bei hartgesottenen und verbarrikadierten Menschen die Herzen zu öffnen, weil er den Schlüssel hat. Seien Sie ein mutiger Zeuge Jesu und sagen Sie das, was gesagt werden muss. Einfach das Wort, so schlicht, wie Sie es entdeckt haben, wie es Ihnen im Gewissen gebrannt haben. Sagen Sie es weiter, ich weiß, Jesus lebt. Ob Sie Trauernden gegenüberstehen oder Gottlosen spöttern oder wer es auch sein mag, sagen Sie das einfach unerschüttert und ohne Angst. Es ist ja wunderbar, dass wir so viel Zeugnis haben, nicht bloß in den Evangelien, auch beim Paulus im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, wie er sie alle der Reihe nach aufzählt. Menschen, die es uns verlässlich bezeugen und unser Glaube ruht, nicht bloß auf der Erfahrung, nicht bloß auf unseren Empfindungen, sondern auf dem Wort und Zeugnis der Apostel. Das Fundament unseres Christenglaubens, der Auferstehung. Und ich darf es wissen, selbst wenn bei mir vielleicht in der letzten Krankheit und im Sterben alle meine Kräfte von mir weichen, von schweren Depressionen befallen bin. Darf ich es wissen, dann dürfen Sie mir es ins Ohr rufen. Er lebt. Er hat den Tod zerbrochen. Und wer in ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dieses Peinliche, dass diese Frauen oder überhaupt die Christen so gelähmt sind und das nicht richtig weitersagen, das soll uns einen Schrecken einjagen. Wir haben allein in den letzten Monaten so Gewaltiges wieder gehört und erlebt. Mich hat das so beeindruckt, wie da oben in Nordvietnam, in den Bergen bei diesen Hmong, über 100.000 Menschen bloß durch Radiosendungen zu einem fröhlichen, gewissen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Was könnte Gott tun in unserem Land? Wir wollen beten, Herr, du kannst bloß unser Land erwecken. Und wir brauchen diese Erweckung und wir brauchen es heute in unseren Kirchengemeinden wieder. Und wir brauchen es in unserem Leben, ein neues Erkennen der Macht des Auferstandenen. Und wir brauchen das wieder, dass unser Zeugnis ganz schlicht auf Jesus, den Christus Gottes geht. Und auf die Hauptsache, Er ist auferstanden, und als der Auferstandene hat er die Wundmale, dass das, was er am Kreuz für uns gewirkt hat, jetzt in Kraft gesetzt ist und gilt. Vergebung ist errungen. Die Anklagen der Hölle müssen schweigen. Jesus ist bei mir als ein starker Held, und ich darf fröhlich meinen Weg ziehen. Noch ein letztes. Der Engel gibt ja den Frauen noch einen entscheidenden Tipp. Er wird vor euch hergehen. Ihr könnt ganz große Erfahrungen machen. Er wird vor euch hergehen. Also geht schon mal nach Galiläa. Galiläa war ja eigentlich ein heidnischer Platz, war nicht der Tempel von Jerusalem. Also geht mal nach Galiläa. Sie wissen, dass die Jünger dann wieder zurückgegangen sind in ihre Berufsarbeit. Das heißt, wenn du am Dienstagmorgen wieder an deinem Schreibtisch sitzt oder wenn du in der nächsten Woche einen ganz schwierigen Arztbesuch hast und dir ist Angst, dort wirst du dem auferstandenen Jesus begegnen. Dort wird er bei dir sein. Sie kennen es bei den Jüngern, wie die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen. Und dann stand Jesus am Ufer. Das werden sie erleben. Wenn Menschen sie zu Unrecht beschuldigen, wenn ihre Kinder sie kritisieren und sie wissen immer aus und ein, oder ihr Mann sie verlässt, was, und dann wird der Auferstandene da sein. Er ist alle Tage da bis an der Weltende. Und das ist wunderbar, wenn ihre Kraft zerbricht, wenn sie schwach werden, dann wird seine Kraft in ihrer Schwachheit mächtig wirksam werden. Weil er, der Auferstandene, da ist. Und sie müssen wissen, Menschen können viel Böses tun, ganz viel Böses. Es mag auch sein, dass in unserem Leben noch ganz schwere Abschnitte vor uns stehen, aber eins kann ihnen niemand kann ihnen den auferstandenen Christus rauben. Niemand. Habe ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Wer will mir den nehmen? Er wird vor euch hergehen. Er wird vor euch hergehen. Jetzt geht doch fröhlich euren Weg. Ja, das ist doch auch schon für uns junge Menschen zu überlegen, dass wir der Todesstunde entgegengehen. Und dann darf ich auf ihn blicken und meine Hände in seine starken, mein Leben in seine starken Hände legen. Und ich will immer mehr ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, sagt Paulus. Ich will immer mehr davon entdecken, dass er mich erfüllt, dass er mein Reden treibt, meine Gedanken beherrscht. Muss ich einfach fragen, wollen Sie, dass Christus Ihr Herr ist? Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Muss man wollen. Herr, jetzt nimm mein Leben. Du sollst mein Leben regieren und bestimmen. Dass Jesus auferstanden ist, ist eine Tatsache. Kann einen die Augen zuhalten oder die Ohren zuhalten, dann will es nicht merken. Aber noch schlimmer ist, wenn man es weiß und man lässt die Kraft Jesu nicht ins Leben hinein. Was kann Jesus aus Ihrem Leben noch machen, wenn Sie ihm heute ganz Raum geben? Amen.